Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zu Kultur vom Tage. Wir schauen uns nochmal den Auftritt des ukrainischen Präsidenten im Bundestag an und wollen wissen, welche Dramaturgie er nutzt. Dann sind wir verabredet mit der Siegerin des Deutschen Sachbuchpreises, um über die Demokratie auf dem ostdeutschen Land zu reden. Dann wollen wir von einem der wichtigsten deutschen Hochschulmanager wissen, wie er auf die Vorwürfe an das Bundesforschungsministerium reagiert, Fördermittel nach politischen Kriterien zu vergeben. Und wir gehen nach München, um bei der späten Geburt eines neuen Konzerthauses dabei zu sein. Außerdem schauen wir uns Daniel Brühl als Karl Lagerfeld an. Seit über 2 Jahren verteidigt sich sein Volk gegen einen Aggressor, braucht aber dafür die Hilfe des Westens. Der ukrainische Präsident ist gerade in Deutschland und hat heute zum ersten Mal persönlich im Bundestag gesprochen. So ein Auftritt muss natürlich wirken, damit er politisch erfolgreich ist. Also schauen wir uns an, wie Volodymyr Zelensky aufgetreten ist. Stefan Detjen ist Leiter unseres Hauptstadtstudios und hat den Auftritt im Reichstagsgebäude direkt verfolgt. Guten Abend.
Guten Abend.
Es ist ja auch immer wichtig, wie man auftritt, wie auch Zelensky auftritt. Das ist ja auch eine performative Frage fast schon. Was war das für ein Auftritt?
Ja, natürlich, gerade bei Zelensky ist es das, ist es immer gewesen. Auftritte von Zelensky waren immer ein Ereignis. Zunächst diese ungewöhnlichen Formate, Videoschalten und dann am Anfang die ersten Auslandsreisen von ihm Ende 2022, am Ende des ersten Kriegsjahres dann die Reise nach Washington. Also sozusagen diese Erscheinung des Mannes, der da aus dem Kriegsgebiet kommt. In jeder Hinsicht ein Ereignis, ungewöhnlich. Der Mann eben in diesem olivgrünen Militärdress als Staatspräsident. Und dann hat man das natürlich mit jemandem zu tun. Das ist auch heute im Bundestag nochmal deutlich geworden. Der weiß, wie man mit einem Publikum interagieren kann, sowohl in der Sache als auch in der Form. Also ich habe ihn jetzt mehrfach erlebt in ganz unterschiedlichen Situationen, in Reden, bei Auftritten in Vilnius am Rande des NATO-Gipfels vor Publikum unter freiem Himmel. Und das ist schon ungewöhnlich, das, was Sie jetzt die performative Qualität dieses Politikers sehen, das ist nach wie vor wirklich ein ganz besonderes Ereignis.
Wie genau macht er das? Ich meine, er hat ja diese Schauspielervergangenheit. Hilft ihm die ein bisschen? Spürt man das, dass das so ein Spiel, eine Kommunikation mit dem Publikum ist?
Ja, ich glaube, das ist ja nun, wäre nun wirklich falsch, den Mann, der nun so lange der Kriegspräsident ist und diese ungewöhnliche, muss man ja auch sagen, physische Leistung vollbringt, das so lange durchzuhalten. Das ist ja immer noch ein Entertainer. Also der ist der Kriegspräsident, aber das merkt man, das sieht man, dass das jemand ist, der solche Auftritte eben auch beherrscht. Heute im Bundestag, der tritt also ans Rednerpult. Es gibt stehenden Applaus im Plenum, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, wo da auch diese auffälligen Leerstellen im Plenarsaal des Bundestages heute waren. Aber der tritt da eben nach vorne und beherrscht es dann auch erstmal, die lange Pause zu setzen, bevor er dann mit seiner Rede beginnt.
Sie haben ja auch schon über die Ästhetik sozusagen seines Auftritts gesprochen, seine Kleidung, dieses Grüne, dass er eben sozusagen den internationalen diplomatischen Code natürlich nicht einhält in diesen Kriegszeiten, sondern eben diesen Military Style dort trägt. Und genau das hat ja die Fraktionschefs der AfD zur Kritik gebracht, die gesagt haben, wir lehnen es ab, einen Redner im Tarnanzug anzuhören. Das sagten Alice Weidel und Tino Chrupalla und blieben weitestgehend fern. Die AfD-Fraktion blieb weitestgehend fern. Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht blieb weitestgehend fern. Was war das für eine Situation, diese leeren Sitze dort zu sehen und gleichzeitig so eine wichtige Situation zu erleben? Der Bundespräsident war da, der Kanzler war da und dann waren diese beiden Fraktionen weg.
Ja, das gehört mit zu den Bildern, die von diesem Tag in Erinnerung bleiben. Besonders in der AfD-Fraktion, das ist einfach zahlenmäßig viel größer. Dann die große Leere, da waren 4 Abgeordnete in der ersten Reihe, aber dahinter dann die leeren blauen Sitze im Plenarsaal des Bundestages. Was wir da erlebt haben, folgt ja im Grunde einem Muster, das wir hier jetzt in Berlin nicht zum ersten Mal sehen. Letzte Woche, als er in Paris gewesen ist, dort vor der Assemblée Nationale gesprochen hat, da sind auch sowohl die Rechten als auch die Linken nicht da gewesen. Der Rassemblement National von Marine Le Pen ist nicht gekommen und La France Insoumise von Mélenchon ist auch nicht gekommen. Also das sehen wir, dass jetzt offenkundig in diesen politischen Milieus, rechts, links, an den Rändern, das Thema Ukraine und dann personifiziert durch Volodymyr Zelensky ein Polarisierungsthema ist, indem man sich auch in dieser drastischen Weise distanziert von jemandem, der heute nach Berlin gekommen ist, um in einer sehr persönlichen, nicht an den Bundestag, sondern an das ganze deutsche Volk gewendeten Rede, eigentlich hauptsächlich Dank zu sagen.
Und untergräbt das die politische Wirkung, wenn man diese Abwesenheiten vor sich hat?
Es ist jedenfalls auffällig gewesen. Das konnte man nicht mehr übersehen. Und ich glaube, das ist auch Teil der inhaltlichen Akzentuierung, die Zelensky da vorgenommen hat, noch bei den ersten Auftritten, vor allen Dingen bei diesem denkwürdigen allerersten Auftritt 2022, am 17. März 2022, 3 Wochen nach dem Kriegsbeginn, als er da per Video zugeschaltet gewesen ist und das ja damals noch die flehentlichen Hilferufe, aber auch das Drängen um Hilfe war, als es wirklich darum ging, die militärische Unterstützung hochzufahren, ist er jetzt in einer Situation, wo er weiß, dass es darum geht, nochmal auf diese emotionale Weise mitzunehmen und eben tatsächlich Dank zu sagen. Er hat das sowohl auch persönlich adressiert an Olaf Scholz, gesagt für die militärische Unterstützung, hat da eben die Flugabwehrsysteme, die Patriot-Raketen genannt, also den Aspekt des Lebensrettens in einem Moment, wo die deutsche Politik ja gerade auch in diesem Zwiespalt, in den sich Olaf Scholz mit seiner Friedenswahlkampagne bewegt hat, in der die politische Entscheidung ja eigentlich gerade darum ging, den offensiven Einsatz von deutschen Waffen bis ins russische Territorium hinein zu gestatten. Also da diese große Geste des Dankes heute für die defensiven Waffen, für die Luftabwehr, aber auch gerichtet an das deutsche Volk für die, wie Zelensky sagte, Aufnahme für die Beherbergung von so vielen Ukrainerinnen und Ukrainern hier in Deutschland.
Staats- und Regierungschefs, wenn sie Berlin besuchen, beziehen sich ja oft auf die Geschichte gerade dieser Stadt, auch auf die Berliner Mauer. Und das hat Zelensky heute auch getan. Er hat gesagt, es gibt keine Mauer, die nicht fallen kann, womit er auch die besetzten russischen Gebiete meint im Verhältnis sozusagen zum Rest der Ukraine. Inwieweit funktionieren diese historischen Metaphern?
Ja, ich denke, dass die immer noch funktionieren. Das war ja bei ihm von vornherein auffällig, dass man gesehen hat, das ist jemand, der kann seine Botschaften sehr zielgerichtet an das Publikum bringen, eben auch an der Sache mit solchen Bezugnahmen auf Nationalgeschichten, an Gesten, die da ankommen. Im amerikanischen Kongress war das damals das Bild, das in Erinnerung geblieben ist, wie er dann der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi eine Flagge aus Bachmut übergeben hat. Hier ist das auch bei der ersten Rede in Berlin die Mauermetapher gewesen, die Erinnerung daran, da ist etwas passiert mit der Überwindung der deutschen Teilung, was niemand für möglich gehalten hat. Heute dann nochmal eben mit dieser Wendung, es wird möglich sein, dass wir nicht nur diesen Angriff Putins zurückschlagen, sondern dass wir diesen Krieg gewinnen. Und wenn wir über historische Bezüge sprechen, dann ist mir auch in Erinnerung geblieben, der Bezug, den Bärbel Baas am Anfang der Rede hergestellt hat, die Bundestagspräsidentin, die nochmal daran erinnert hat, dass in diesem Gebäude, unmittelbar vor dem Plenarsaal, ja noch die Graffiti aus den Tagen des Endes des Zweiten Weltkrieges zu sehen sind. Die sind da konserviert in kyrillischer Schrift, die Graffitis russischer Soldaten der Roten Armee damals, aber eben auch ukrainischer Soldaten. Und Bärbel Baas hat die Geschichte erzählt, wie sie eine Besuchergruppe aus der Ukraine dort durchgeführt hat und eine ältere Frau in Tränen ausgebrochen ist, weil sie dort sagte, ich erkenne dort die Schrift, ich erkenne dort ein Graffiti, das mein Mann damals hinterlassen hat. Also insofern gehört zu diesem Tag auch, zu diesem Tag, der im Zeichen des Dankes stand, auch der Satz von Bärbel Baas, in dem sie daran erinnert hat, dass es auch ukrainische Soldaten waren, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg von der NS-Herrschaft befreit haben.
Also in vielfacher Hinsicht ein denkwürdiger Tag heute im Bundestag mit dem Auftritt des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Für uns beobachtet vom Leiter des Hauptstadtstudios, Stefan Detjen. Dankeschön.
Danke.
So. Und bleiben wir einfach noch bei Fragen an die Geschichte und an die Lebendigkeit der Demokratie, aber auch über ihre Bedrohungen müssen wir reden. In Hamburg in der Elbphilharmonie bin ich verbunden mit der Historikerin Christina Morina, die heute nämlich den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat für ein Buch über die deutsche Demokratiegeschichte in Ost und in West. 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Ich gratuliere aufs Herzlichste.
Vielen, vielen Dank.
Sie sind gerade in der Elbphilharmonie da, wo der Sachbuchpreis heute Abend verliehen wurde. In welchem Rahmen fand das statt? Also war das so, ja, feierlich genug für Sie?
Ja, das war eine wunderbar ernsthafte und zugleich fröhliche Veranstaltung, die der Börsenverein hier organisiert hat, mit sehr gehaltvollen Reden darüber, warum Sachbücher oder überhaupt Wissen und Wissenschaft und Bildung wichtig sind. Also für mich sehr beglückend.
Und gleichzeitig, ja, ist ja Ihr Buch tatsächlich, wenn man so will, aktueller könnte es kaum sein, wenn es um Demokratie geht, um das Leben von Demokratie, dass eben Demokratie kein Zustand ist und etwas ist, was man immer wieder auch verteidigen, leben, in Bewegung halten muss, auch als Bürgerinnen und als Bürger. 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Wenn man jetzt auf die Ergebnisse dieser Europawahlen schaut und auch auf die Ergebnisse von Kommunalwahlen, zum Beispiel in Brandenburg oder auch anderswo, und sehen dort die großen Erfolge der Populisten, gerade auch im Osten der Republik. Was heißt das für die Demokratie in Deutschland?
Nun, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Lage. Die Demokratie in Deutschland ist herausgefordert, oder präziser gesagt die repräsentative Demokratie, die parlamentarische Demokratie, weil natürlich Populisten ein wenig an diesen Institutionen vorbei argumentieren und ihre Parolen verbreiten. Und die Frage, wie in einer Demokratie Interessen ausgehandelt und vertreten werden, die ist dabei zentral, glaube ich, und die ist zurzeit höchst umstritten und destabilisiert, glaube ich, die Gesellschaft insgesamt in gehörigem Maße.
In welchem Maße? Wie genau passiert das?
Nun ja, die Wahlerfolge, die die Rechtspopulisten feiern, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Ostdeutschland, sondern weltweit, aber eben auch in Ostdeutschland dann im deutschen Vergleich, im innerdeutschen Vergleich in höherem Maße, das ist schon sehr erklärungsbedürftig und das ist ja sozusagen ein Feldzug gegen die Verfahren und etablierten Parteien, wie sie dann heißen, einer doch eingeübten, eigentlich als gelungen erachteten Ordnung, ja, die die Bundesrepublik inzwischen darstellt und geht einher natürlich mit einer ganzen Reihe von höchst problematischen Parolen und Argumentationen, die im Grunde auf ja, sehr viel autoritäres Vokabular, was da verwandt wird, menschenfeindliches, fremdenfeindliches Vokabular, Nationalismus in einer Stärke und Intensität, wie wir ihn lange nicht mehr erlebt haben. Und das findet sehr, sehr viel Zustimmung und läuft gegen das, was wir als liberales, freiheitliches Projekt, glaube ich, lange gefeiert haben.
Aber bei aller Besorgnis sieht man ja auch, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist bei dieser Europawahl und dass vielleicht auch der Erfolg der Populisten möglicherweise einen Impuls geben könnte für eine Erneuerung der Demokratie?
Ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das so sehen und Leute, die das so deuten, dass man sagt, der Populismus ist immer auch irgendwie eine heilsame Herausforderung für parlamentarische Demokratien, weil sie sich mit Grundsatzfragen dann befassen müssen, die sonst vielleicht so an der Tagesordnung vorbei, beiseite gelassen werden. Ich denke auch, dass es wichtig ist, erstmal positiv zu würdigen, dass so viele Menschen mehr zur Wahl gegangen sind, gerade auch zu den Europawahlen. Das ist bemerkenswert, zeigt ein hohes Interesse, eine Mobilisierung innerhalb der Gesellschaft für Belange, die uns alle angehen. Aber wie dann diese Belange genau definiert werden und wer für sie einsteht und mit welchen Maßnahmen sie versucht zu erreichen, das ist natürlich umstritten. Und da haben Populisten Antworten und Ideen im Kopf, die für andere Menschen höchst dramatische Folgen haben können. Und deshalb ist das alles sehr diskussionswürdig natürlich, was da passiert und beunruhigend.
Sie meinen mit anderen Menschen vermutlich Minderheiten, die ja auch in der Demokratie gerade geschützt werden müssen?
Ja, natürlich Menschen, die schwächer sind, die ärmer sind, die nicht in Deutschland geboren sind, die aus unterschiedlichsten Gründen in Deutschland Zuflucht suchen, aber eben auch im Land Menschen, die für andere Demokratieverständnisse oder für eine liberalere Gesellschaft, eine buntere Gesellschaft eintreten, die sind ja zunehmend unter Druck und werden mit so einer autoritär-nationalistischen Abwehr im Grunde niedergemacht und diffamiert. Und das führt generell zu einer höchst gewaltsameren politischen Auseinandersetzung auf der sprachlichen Ebene, aber eben auch auf der reellen Ebene, wie wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben.
Vielleicht braucht es ja neue Aufbrüche. Sie schreiben ja von gleich 1000 Aufbrüchen. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Welche Aufbrüche, welche Erneuerungen, welche Impulse bräuchte es jetzt in diesem Jahr 2024?
Nun ja, meine Metapher, die bezieht sich ja auf eine konkrete historische Situation, nämlich die Zeit um 89-90, in der in Ostdeutschland, aber auch nicht nur dort, sondern auch in Westdeutschland, ja durch den Mauerfall und diesen plötzlichen Fall des SED-Regimes wie so eine Art Ideenhorizont sich eröffnete und Menschen alltäglich damit befasst waren, was Demokratie im Großen und im Kleinen bedeutet oder bedeuten sollte und wie sie aussehen sollte. Und das Anliegen meines Buches war zunächst einmal erst sichtbar zu machen, dass es diese vielfältige, vielstimmige, auch manchmal skurrile Demokratie-Ideengeschichte gibt und dass diese in Ostdeutschland nicht erst 89 begann, sondern dass es in der DDR, die sich Deutsche Demokratische Republik nannte, also einen Bezug auf die Demokratie im Namen hatte und in der Propaganda, in der Staatsidee sozusagen immer mit sich hertrug, dass das eine Vorgeschichte ist, die man für die Frage nach der politischen Kultur Ostdeutschlands und wie diese eben dann auch in die Berliner Republik hineinwirkt, immer mitdenken sollte und die bis heute eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und zu wenig erforscht war.
Was ist das für eine demokratische Kultur, die von damals stand, sozusagen von unten, wenn man so will? Ich meine, die Menschen haben ja in einem autoritären Staat gelebt und haben eben trotzdem versucht, von unten sich auf irgendeine Weise zu beteiligen. So verstehe ich Ihr Buch ja auch. Was ist das für eine Kultur? Inwieweit kann man die heute nutzen? Ich meine, diese Generation von damals ist ja inzwischen auch schon zum Teil in Pension oder hat es vielleicht weitergegeben an die Kinder und an die Enkelkinder?
Es geht ja darum, sichtbar zu machen, welche Demokratiefantasie, welche Energie es damals gegeben hat. Und natürlich war das eine Selbstbefreiung einer Gesellschaft am Ende und ein Möglichkeitsraum, der entstanden ist, wo Menschen sehr unterschiedlicher Couleur, sehr unterschiedlicher Herkunft und Bildung und regionalen Prägungen sich Gedanken gemacht haben, was das große Ganze bedeutet, was die Republik bedeuten kann. Und zunächst ja auch gar nicht unbedingt die Abschaffung der DDR als Republik, sondern da ging es auch lange um erstmal Alternativen. Und dass das in so einer Einparteienherrschaft, ja, wo die SED sich alleinherrschend geriert hat, erstmal als Gegenmodell die Basisdemokratie, das zentrale Narrativ war, die zentrale Idee und nicht etwa die repräsentative Demokratie, hat auch eine gewisse historische Logik. Was das dann bedeutet für die Zeit danach, versuche ich in dem Buch nachzuzeichnen. Es ist zwiespältig. Ja. Einerseits haben sich sehr, sehr viele Ostdeutsche sehr gut in der Berliner Republik zurechtgefunden und sind Kanzlerin und Bundespräsident geworden und sehr konstruktiv, also in diese repräsentative Demokratie, die hineingewachsen. Aber andererseits, glaube ich, sind auch einige dieser Vorstellungen im Grunde auf der Straße liegen geblieben, so ein bisschen auch hilflos und sicher auch mit Enttäuschung und Frustration verbunden und so ganz spezifische Vorstellungen davon, was das Volk ist, was ein vermeintlich einheitliches Volksinteresse ist, wie das vertreten werden sollte. Da liegt, glaube ich, ein Nährboden für das, was Populismus, insbesondere auch Rechtspopulismus, heute in Ostdeutschland zu mobilisieren weiß.
Was ist denn Ihr Lieblingsaufbruch von diesen 1000 Aufbrüchen?
Ich finde die 93%, die über 93%, die im März 1990 zu den Volkskammerwahlen gegangen sind und in großer Mehrheit die Parteien gewählt haben, die recht zügig die bundesrepublikanische Ordnung übernehmen wollten, die finde ich jetzt in dem Zusammenhang hervorhebenswert, weil sie zeigen, welche hohe Ausstrahlung auch das Grundgesetz hatte damals schon, auch wie bekannt es war, was Demokratie aller Westen sozusagen bedeutete. Und darunter findet sich dann eine Vielzahl auch von Reformideen und Vorschlägen, wie man also mehr Bürgerbeteiligung mit in diese Grundgesetzordnung hineinbringen könnte. Wolfgang Thierse steht da dafür. Es gab eine Kommission, in der das lebendig diskutiert worden ist, dass man doch ein bisschen was aus dieser revolutionären Energie mit aufnehmen sollte. Das ist damals an politischen Mehrheiten gescheitert. Ist aber Teil unserer Geschichte und darin sehe ich auch erstmal nur meine Aufgabe, diese Aufbrüche in ihrer unterschiedlichen Art und Wirkung sichtbar zu machen.
Daran wurde ja kürzlich auch erinnert, als es um 75 Jahre Grundgesetz ging, über die Initiativen eben in den 90er Jahren, da genau. Den Osten noch stärker einzubeziehen. Christina Marina, noch eine abschließende Frage zu Ihnen persönlich. Sie sind in Frankfurt-Oder geboren, sind im Osten groß geworden, bringen also eine Ostbiografie mit. Wie persönlich ist dieses Buch für Sie?
Nun, im Laufe des Schreibens ist mir dann immer bewusster geworden, dass das ein persönliches Buch ist, weil es natürlich meine eigene Zeitgeschichte betrifft und weil ich glaube, die Art und Weise, wie ich an die Quellen herangegangen bin, insbesondere die ostdeutschen Quellen, doch auch immer ein bisschen resoniert hat, da war eine Resonanz zu dem, was ich in meinem Elternhaus, in meiner Jugend, ich war 14, als die 13, 14, als die Mauer fiel, diskutiert worden ist. Und das war immer ein sehr innerdeutsches Gespräch, weil wir viel Kontakt Kontakte zu Westverwandten hatten und ich in einem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass das ein unfreies Land ist, in dem ich geboren und aufgewachsen bin und trotzdem aber zu Hause das Gefühl hatte, ich kann mich frei äußern in dem Rahmen, den es zu Hause gab. Und diese Erfahrung der Unfreiheit, auch der Unmündigkeit im öffentlichen Raum, die ich auch in dem Buch beschreibe und den Übergang dann auch in eine plurale Ordnung, da erzähle ich sicher auch einen Teil meiner eigenen familiären Geschichte und meiner eigenen Sozialisation, ohne dass das überhaupt nicht bewusst Anliegen war des Buches. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass das mir sehr, sehr nah ist, ja.
Für dieses Buch haben Sie ebenfalls den Deutschen Sachbuchpreis bekommen, heute Abend verliehen in der Elbphilharmonie in Hamburg, wo wir Sie gerade erwischt haben. Christina Morina, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, wünsche Ihnen noch schönes, vielleicht langes Feiern, morgen genug Zeit zum Ausschlafen und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, herzlichen Dank.
Danke.
Guten Abend, ja, wiederhören.
Das ist, und da sind wir bei einem Thema, was die Wissenschaftscommunity gerade sehr beschäftigt, eine wirklich heftige Recherche, die der Redaktion von Panorama da vorliegt. Im Bundesforschungsministerium wurde offenbar ernsthaft darüber diskutiert, Förderbescheide zurückzuziehen, weil sich Forschende mit einem Berliner Palästina-Camp solidarisierten. An der Freien Uni, um genau zu sein. Das Ministerium von Bettina Stark-Watzinger von der FDP meinte nur lapidar, die Prüfung habe dann ja auch nichts ergeben, also sei der Vorgang abgeschlossen. Zitat, weitere Spekulation brauche es dazu nicht. Mal sehen, wie es einer der führenden deutschen Wissenschaftsmanager sieht, ob der Vorgang für ihn auch abgeschlossen ist. Walter Rosenthal ist Präsident der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz und damit ist oberster Lobbyist der deutschen Unis. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was bedeutet dieser Vorgang aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist ein äußerst ungewöhnlicher und auch vom Grundsatz her ein besorgniserregender Vorgang. Letzten Endes gibt es die Wissenschaftsfreiheit, die auch nicht durch Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Insofern ist das schon auch ein beunruhigender Vorgang aus meiner Sicht. Es gab offenbar das Ansinnen, den Ausschluss von Wissenschaftlerinnen aus laufenden BMBF-Förderungen zu prüfen, nachdem diese eben, wie ich das sehe, von ihrem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt Gebrauch gemacht haben. Aber man kann sicher über diese konkrete Meinungsäußerung unterschiedlicher Meinung sein, Auffassung sein, und inhaltlich darüber streiten. Ich habe ja auch mehrfach klargemacht, dass ich inhaltlich diesem offenen Brief nicht folge. Aber es ist eine Meinungsäußerung und deswegen gibt es ja überhaupt keinen Zusammenhang mit einer Forschungsförderung. Und den darf es auch nicht geben.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat auch schon versucht, ein bisschen die Gemüter zu beruhigen und hat gesagt, dass also es keine weiteren Schritte und auch keine weiteren Überlegungen geben wird in diese Richtung. Versucht das ein bisschen runterzukochen, so scheint es. Aber was sagen Sie aus Ihrer Sicht, auch aus Sicht der Hochschulrektorenkonferenz, sollte das weitere Konsequenzen haben, der gesamte Vorgang?
Ich denke schon, dass das BMWF das früh den Vorgang dann wieder abgebrochen hat. Es gab, wie das in dem Bericht des NDR Panorama steht, ja eine Anfrage der Hausleitung, aber es ist auch sehr früh klar gemacht worden, auch mir persönlich nochmal seitens der Ministerin, dass es dann nicht das Ansinnen gab, irgendwo über Kürzung von Forschungsgeldern nachzudenken. Insofern war das ein Prozess, der dann schnell auch abgebrochen wurde im BMBF, was wiederum beruhigend ist. Aber dass überhaupt entstehen konnte, ist natürlich, wie ich schon eingangs sagte, eher etwas Beunruhigendes. Und ich finde, wir müssen deutlich machen, das haben wir auch jetzt mit einem Statement seitens der HRK gesagt, dass das nicht geht, dass Meinungen frei geäußert werden dürfen und dass das auf keinen Fall dazu führen darf, dass eben Forschungsprojekte gekürzt werden. Da geht es ja um Wissenschaftsfreiheit. Wissenschaftsfreiheit ist grundgesetzlich geschützt. Und in der Wissenschaft geht es um Kriterien, um Wissen und Fakten, da geht es um Wahrheitssuche und die hat nichts mit einer Meinungsäußerung zu tun und wir müssen sehr genau darauf achten und sehr gründlich darauf achten, dass die beiden nicht miteinander vermischt werden. Wir wollen ja keine politisch gefällige Förderung von Forschungsprojekten haben, sondern wir wollen gute Forschungsprojekte, die qualifiziert sind, gefördert werden.
Welches Licht wirft denn dieser Vorgang auf das Ministerium und auf die Ministerin selbst?
Ja, es ist ja immer von der Ministeriumsleitung die Rede, auch in dem Bericht des NDR. Wir wissen ja alle, dass die Leitung eines Ministeriums nicht die Ministerin allein ist, sondern es gibt da einen größeren Kreis. Und offensichtlich, wenn das so zutrifft mit der Leitung, dann gab es dort eine Stimme, die gesagt hat, wir wollen jetzt diesen Vorgang überprüfen. Und das ist nicht gut und muss auch wirklich scharf verurteilt werden, dass es diesen Ansinnen aus der Hochschulleitung heraus gab.
Sie meinen die Staatssekretärin Sabine Döring oder wen meinen Sie?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Darüber habe ich auch keine Informationen. wer das jetzt im Einzelnen losgetreten hat am BMBF. Aber es ist ein nicht akzeptabler Vorgang aus Sicht der HRK, aus Sicht der Wissenschaft ganz allgemein. Es kann, ich wiederhole mich jetzt nicht, sein, dass man Meinungsäußerungen nutzt, um eben dann Forschungsförderung zu gewähren oder nicht zu gewähren oder zu kürzen. Das ist ungewöhnlich und in den vielen Jahren, in denen ich jetzt Wissenschaftsmanagement mache, ist mir sowas noch nicht untergekommen. Insofern schon ein außergewöhnlicher Vorgang.
Ja, ich habe den Namen Sabine Dürrung deswegen erwähnt, weil sie als Staatssekretärin ja zumindest für diesen Bereich auch zuständig ist. Aber dennoch, die politische Verantwortung trägt die Ministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Also ich höre aus Ihren Worten, auch für Sie, auch für die Hochschulrektorenkonferenz ist dieser Vorgang zwar besorgniserregend, aber politisch erstmal abgeschlossen?
Es ist abgeschlossen. Wir haben uns dazu mal positioniert. Sie können daraus auf unserer Webseite etwas zu lesen und haben sehr klar gemacht, dass das nicht hinnehmbar ist, ein solches Verhalten.
Das Thema Nahe Osten scheint aber die Wissenschaftscommunity in Deutschland ziemlich zu spalten, oder? Es gibt ja viele andere Anlässe, wo immer wieder diskutiert wird. Die TU-Präsidentin Geraldine Rauch zum Beispiel war ja sehr in der Kritik und man hat den Eindruck, die Wissenschaftslandschaft ist bei diesem Thema sehr gespalten. Wie sehen Sie es?
Ich glaube nicht, dass die Wissenschaftslandschaft gespalten ist. Es gab Proteste, die zunächst als pro-palästinensische Prozesse vielleicht begonnen haben, aber doch in aller Regel, in den allermeisten Fällen, da wo es publik wurde, dann unter Umständen Polizeieinsatz erfolgte, doch in ein sehr in Richtung Antisemitismus umgeschlagen ist. Es gab Gewalt. Ich selber sehe diese Proteste, über die wir jetzt reden, auch sehr kritisch. Was völlig klar ist, an Hochschulen muss Platz sein für pro-palästinensische Demonstrationen, Aktionen. Das ist völlig legitim, ist völlig in Ordnung. Aber dann, wenn sie in Gewalt umschlagen, in Antisemitismus, auch in Rassismus umschlagen, dann, glaube ich, ist eine Grenze erreicht, die auch an Hochschulen, die ja der Ort des freien Diskurses sein sollen, nicht mehr zu ertragen ist. Und dann müssen die Hochschulleitungen aus meiner Sicht auch handeln.
Aber eben nicht das Ministerium, nicht das Bundesministerium.
Nicht das Ministerium, das ist eine Sache der Hochschulen. Und deswegen erwarten wir von der Politik, dass sie die Ermessensspielräume der Hochschulen auch respektiert, auch sieht, dass es wirklich schwierige Entscheidungen sind. Es gibt da auch nicht vielleicht die glasklaren roten Linien. Jeder Fall liegt etwas anders. Irgendwann werden Linien überschritten, wenn zum Beispiel das strafrechtlich relevant wird. Aber das ist im Einzelfall gar nicht so leicht und sofort und schnell zu beurteilen. Und deswegen ist die klare Forderung an die Politik, dass der Ermessensspielraum der Hochschulen respektiert wird.
Das sagt Walter Rosenthal, der Präsident der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank an Sie.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedeke.
Die Vermarktung von Kindern auf digitalen Plattformen wie YouTube, TikTok oder Instagram hat sich laut Terre des Hommes zu einer neuen Form der Kinderarbeit in Familien entwickelt. Das teilte das Hilfswerk bei der Vorstellung seines Kinderarbeitsreports 2024 mit. Marketing mit Influencern sei ein Milliardengeschäft. Familien bezögen vor den Augen von Followern ihre Kinder ein, um Geld zu verdienen. Kleinkinder brächten viel positive Resonanz und das bewege Unternehmen dazu, über diese Kanäle Werbung auszuspielen. Weil das Zuhause der Kinder öffentlich sichtbar sei, fehle Privatsphäre, so Terre des Hommes. Das gefährde die Sicherheit der Kinder und begünstige Entwicklungsstörungen und sei ein Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Zuständige Behörden sollten die Einbeziehung von Kleinkindern in digitalen Kanälen kommerziell arbeitender Familieninfluencer sofort stoppen. Welches Schönheitsideal wird bei Misswahlen gekrönt und sind es immer stereotype Vorstellungen von männlichen Juroren, die die Siegerinnen bestimmen? Jetzt gibt es eine weitere Variante, denn in den USA wird ein Wettbewerb für KI-Schönheiten veranstaltet. Auch in der Jury sitzen nicht nur Menschen, sondern ebenfalls zwei KI-Bots. Hinter der Veranstaltung stecke das Ziel, auszuloten, ob und wie mit KI Geld verdient werden könne, meinte der Bild- und Medienwissenschaftler Roland Mayer heute im Deutschlandfunk Kultur. Er erklärte, welchen Markt es für KI-Avatare und künstliche Figuren gibt.
Also auch in ganz vielen Bereichen von Werbung oder Unternehmenskommunikation zum Beispiel, wo man ein menschliches Gesicht braucht, das eine bestimmte Marke oder eine bestimmte Botschaft verkörpert. Und das kann dann eben auch so ein künstliches Gesicht sein. Das hat ja im Grunde auch eine lange Tradition, wenn man sich anschaut, es gibt Werbefiguren, seit es Markenprodukte gibt. Ja, also das waren auch häufig keine echten Menschen, sondern Kunstfiguren, also Marlboro Man oder Ronald McDonald oder solche Figuren. Und vielleicht ist das sozusagen jetzt die zeitgenössische Fortsetzung von dieser Art von künstlichen MarkenbotschafterInnen.
Der Medienwissenschaftler Roland Mayer. Tierschutzaktivisten haben ein neues Porträt des britischen Königs Charles in einer Londoner Galerie verunstaltet. Die Tierschutzgruppe Animal Rising veröffentlichte im Online-Dienst X ein Video ihrer Protestaktion. Die Aktivisten überklebten das Gesicht des Monarchen mit dem Gesicht des Landwirts Wallace aus der Trickfilmserie Wallace and Gromit. Eine aus dessen Mund kommende Sprechblase prangerte Grausamkeit gegenüber Nutztieren in Bauernhöfen an, die von der Königlichen Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeit gegen Tiere, RSCPA, als artgerecht zertifiziert wurden. Das Charles-Porträt, das von dem berühmten britischen Künstler Jonathan Yeo gemalt wurde, wird seit Mitte Mai in der Philip Mould Gallery in London ausgestellt. Es zeigt den König in der Uniform des Welsh Guards Regiments. Charles III. Ist nach eigenem Verständnis selbst Umweltschützer und setzt sich seit Jahrzehnten für eine nachhaltigere Landwirtschaft ein. Der 75-Jährige ist Schirmherr der Königlichen Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeit gegen Tiere.
Thomas Hedecke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Na bitte, geht doch. Hat zwar nur 7 Jahre gedauert, aber jetzt scheint München ernst zu machen mit einem neuen Konzertsaal. Dort soll vor allem das BR-Sinfonieorchester und das Simon Rattle spielen, aber natürlich nicht nur, versteht sich. Tobi Krone in unserem Münchner Studio. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis es losgeht?
Also ich glaube, das kann man mit dem unglücklichen Zeitpunkt des ersten Anlaufs erklären. 2017 sprudelten ja noch die Steuerannahmen, da war Corona noch nicht in Sicht, die Inflation noch nicht da. Da wusste man in Bayern quasi gar nicht so richtig, wohin mit dem Geld. Gewinner war damals das Architektenbüro Zukrowitz und Nachbauer aus Bregenz in Österreich. Die hatten diese Herausforderung auf einem relativ engen, dicht bebauten Gelände der ehemaligen Pfanni-Kartoffelbrei-Fabrik, dem heutigen Werksviertel, einen Signature-Bau, einen echten Hingucker hinzustellen. Sie hatten das dann einfach am besten gelöst mit so einem Glasbau, von manchen dann auch Schneewittchensarg bespöttelt. Dann wurde geplant, dann kam Corona, Inflation, plötzlich war kaum noch Geld übrig. Kunstminister Markus Blume hat mir das dann heute so erklärt.
Die Kosten sind explodiert. Die letzte Kostenschätzung der aktuellen Planung liegt bei 1,3 Milliarden. Jedem war klar, in diesen Zeiten gibt es keine Spielräume in den Haushalten für so ein Mammutprojekt. Deswegen lautete der Auftrag, aus einem Milliarden ein Millionenprojekt wieder zu machen. Deswegen ein Neustart der Planung, was den Entwurf angeht. Wir wollen das Raumprogramm reduzieren auf das Wesentliche, nämlich auf einen hochklassigen Konzertsaal, natürlich mit allem, was dazugehört.
Ja, das heißt also komplettes Tabula Rasa bei der Planung. Der Entwurf von 2017 ist obsolet. Blume und Söder wollen den Konzertsaal, aber eben um die Hälfte günstiger.
Was sagen denn die Kritiker, die Kritikerinnen zu dieser Verzögerung? Ich meine, vor Corona und Inflation wäre alles vielleicht einfacher gewesen, oder? So ein größeres Projekt auch durchzudrücken?
Ja, die Grünen zum Beispiel im Bayerischen Landtag, die haben so einige Fragen. Deren kulturpolitische Sprecherin Sanne Kurz hat das heute so zugespitzt.
Und wenn man bedenkt, dass inzwischen schon 30 Millionen Euro die Isar runtergeflossen sind, dann frage ich mich schon, warum das Ding noch nicht steht und warum da noch nicht mal ein Zentimeter Kies bewegt wurde bisher.
Ja, denn das muss man dazu sagen, 30 Millionen haben die Planungen bis jetzt schon gekostet. Was die Grünen aber gut finden, dass sich Söder zum ersten Mal überhaupt zum Konzertsaal bekannt hat. So richtig anfreunden konnte sich Söder mit dem Thema ja nie. Er ist kein Opernfan. Zusätzlich wird Bayern ja regiert von der CSU und den Freien Wählern, zwei Parteien, die sehr stark mit der Großstadt und mit Großstadtthemen auch sehr stark fremdeln. Und so eine Landtagsabgeordnete aus Hof, 300 Kilometer von München entfernt, die tut sich da offenbar immer schwerer, ihren WählerInnen so ein Projekt im reichen Großraum München als Gewinn zu verkaufen. Auch deshalb, wegen dieser drei Wahlen seit 2021, haben diese beiden Regierungsfraktionen das Thema politisch eher vermieden.
Auf jeden Fall wird es ja jetzt deutlich günstiger. Ich habe verstanden, also die Hälfte des Preises. Und der Konzertsaal entsteht nun trotzdem, wenn auch in anderer Form. Wie will denn die Staatsregierung nun genau diesen Preis so drücken? In welcher Form wird das dann letztlich stattfinden?
Gute Frage. Sie möchte den Bau deutlich entschlacken in seinen Funktionen. Im alten Entwurf waren ja ein zweiter Konzertsaal noch integriert, Probenräume, eine große Tiefgarage geplant. Das alles soll wegfallen, die Tiefgarage kleiner werden, sagt Blume. Fachleute aus dem Ministerium sagen auch, es dürfe halt nicht mehr so hoch und nicht mehr so tief geplant werden, das Gebäude, und weniger komplex. Außerdem versucht man mit Hilfe eines Generalunternehmers so eine Art GmbH zu gründen vom Freistaat aus, damit das die Staatsfinanzen gar nicht belastet. Die Frage wäre sicherlich, ob sich da clevere Menschen für finden. Die Stadt München hat ja lange versucht, ihre Philharmonie, den Gasteig, und die Sanierung dieses Gebäudes auch outzusourcen mit einem Generalunternehmer, und da hat sie keinen gefunden, sodass sie das jetzt doch selber stemmen muss. Die Krux bei so einer Sache sehe ich einfach darin, solche Mammutprojekte im Kostenrahmen zu halten, auf ein eigenes Risiko in diesen unsicheren Zeiten. Das tun sich gerade, denke ich, nur die wenigsten an.
Dennoch nicht ganz unwichtig, vielleicht fürs Protokoll, hätte es eigentlich Alternativen zu genau diesem Konzertsaal im Werksviertel in München gegeben?
Ja, und die Stadt München hat das auch angeboten, nämlich einen Einstieg in die städtische Gasteig-Philharmonie durch den Freistaat. Dann hätte man statt zwei okayen Spielstätten wahrscheinlich eine sehr gute gehabt, wenn das beide finanziert hätten. Aber das Problem ist, der Pachtvertrag für den Platz im Werksviertel, auf dem dieser neue Konzertsaal entstehen soll, der kostet jährlich knapp 600.000 Euro für den Freistaat. Und diesen Pachtvertrag kann man erst nach 44 Jahren kündigen. Und jetzt nochmal 26 Millionen Euro einfach in den Sand setzen, das kann auch der reiche Freistaat Bayern nicht. Deshalb will, oder besser, muss er jetzt sein eigenes Projekt durchziehen.
Also, ein neuer Konzertsaal in München nach leichten Verzögerungen soll es nun also losgehen. Tobi Krone, danke. So, und wir kommen zu Daniel Brühl als Karl Lagerfeld in einer Serie. Funktioniert das so? Das ist die Frage. Was für ein Bild dieser Mode-Ikone entsteht durch Daniel Brühl? Einer der wenigen Deutschen dieser Karl Lagerfeld, die es ja international auch auf diesem Gebiet geschafft haben. Bemerkenswerterweise, wo ich gerade drüber nachdenke, Daniel Brühl ist ja auch einer der wenigen deutschen Schauspieler, die auch international durchaus Erfolge feiern können. Eine der beiden Serien, die Simone Schlosser für uns vorstellt.
Also wer nach diesem Serienjahr immer noch nicht weiß, was der Unterschied ist zwischen Haute Couture und Prêt-à-porter, dem ist modemäßig wohl nicht mehr zu helfen. Die Serie Becoming Lagerfeld ist nun schon die dritte dieses Jahr über die Pariser Modewelt. Und auch wenn sich die drei große Mühe geben, möglichst unterschiedlich zu wirken, so sind sie sich doch in vielem ähnlich. Dementsprechend sehen wir auch dieses Mal die zugegeben sehr stilvollen, aber irgendwie auch immer gleichen Bilder aus dem Atelier. Entwürfe, die hektisch auf Papier gekritzelt werden, Scheren, die durch edle Stoffe schneiden, Roben und Kleider, die für Jubelstürme sorgen. Wobei man selbst auch nach drei Serien noch nicht sagen könnte, warum ausgerechnet dieses Kleidungsstück und kein anderes. Immerhin sind wir damit in diesem Fall nicht allein.
Ich muss Sie warnen. Frauen interessieren mich nicht und Ihre Mode noch weniger.
Mode hat nichts mit Frauen zu tun. Ansonsten gäbe es nicht so viele Schwule in der Branche. Sie dient dazu, den Zeitgeist einzufangen, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. In jeder Saison gewinnt derjenige, dem das am besten gelungen ist.
Und noch etwas hat diese Serie, das den anderen fehlt. Hauptdarsteller Daniel Brühl. Er spielt Karl Lagerfeld, damals am Anfang seiner Karriere. Noch ohne seinen ikonischen Zopf und Sonnenbrille, dafür mit Fächer und seinem Partner Jacques Debacher, mit dem er 15 Jahre zusammenlebte, bis dieser Anfang der 80er Jahre an AIDS starb. Es war eine ungewöhnliche Beziehung. Liebe, zweifellos, aber kein Sex. Was der Serie scheinbar ähnlich schwerfällt zu akzeptieren wie Jacques. Jedenfalls lässt sie keinen Versuch aus, die beiden doch miteinander ins Bett zu stecken. Was zu einigen quälend aufdringlichen und mitunter voyeuristischen Szenen führt, die Karl Lagerfelds Body-Issues mehr Aufmerksamkeit geben als nötig.
Ich bin es leid.
Was bist du leid, Chloe?
Dass mich niemand ernst nimmt.
Also, ich nehme dich schon ernst.
Weder du noch irgendwer.
Insgesamt liefert Becoming Lagerfeld genau das, was man von einer solchen Serie erwartet. Eine glamouröse Ausstattung, prominente Nebenfiguren wie Yves Saint Laurent und Andy Warhol, den Karl Lagerfeld nur vertrauensvoll Andy nennt, und einen brillanten Hauptdarsteller. Aber reicht das für eine gute Serie? Die Antwort ist ja und nein. Becoming Lagerfeld ist ein klassisches Beispiel für Mit-TV oder auf Deutsch Durchschnittsfernsehen. ein Begriff, den die New York Times kürzlich geprägt hat, als Beschreibung für unser aktuelles Serienzeitalter. Produktionen, die kinomäßig inszeniert und besetzt sind und die man sich gerne anschaut, allerdings ohne dass man das Gefühl hat, man würde ansonsten etwas verpassen. Becoming Lagerfeld ist keine schlechte Serie. Wobei, fast würde man sich wünschen, sie wäre es. Dann gäbe es wenigstens etwas, über das es sich lohnen würde zu sprechen.
Kann mal wer mein Handy anrufen?
Ich mach schon.
Wer ist da?
Hier ist Jane.
Sagst du deiner Mutter, sie sieht wunderschön aus? Okay. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao.
Ein weiteres Merkmal von MIT-TV, ein Mangel an originellen Ideen. Nicht ohne Grund sind einige der besten Serien bisher in diesem Jahr allesamt Remakes. Shogun, Mr. und Mrs. Smith und Ripley. Nun kommt noch eine weitere dazu, das Gerichts-Familiendrama aus Mangel an Beweisen. Eine moderne Adaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1990. Damals mit Harrison Ford als Staatsanwalt und Vater, der verdächtigt wird, seine ehemalige Geliebte und Kollegin ermordet zu haben. Diesmal spielt die Hauptrolle Jake Gyllenhaal und das Drehbuch stammt von David E. Kelly. Der hat mit Serien wie Big Little Lies bereits mehrfach gezeigt, dass er das Genre Thriller beherrscht wie kaum ein anderer. Und auch aus Mangel an Beweisen ist überraschend spannend. Vorausgesetzt, man kennt den Film oder den Roman noch nicht.
Wusstest du, dass Carolyn Polimis ermordet wurde? Wann warst du das letzte Mal in ihrer Wohnung?
Wir hatten einige Fälle zusammen. Manchmal haben wir nach Feierabend gearbeitet in ihrer Wohnung.
Deine Fingerabdrücke waren in ihrem Schlafzimmer. Stehe ich unter Verdacht?
Weil ich sie nämlich nicht getötet habe.
In der Filmversion dauert aus Mangel an Beweisen gut 2 Stunden. Gemessen an heutigen Blockbuster-Standards klingt das fast nach einem Kurzfilm. Aber damals war das eine beachtliche Länge. Die Serie macht daraus nun 8 Folgen von jeweils etwa 45 Minuten. Und abgesehen von einigen Rückblenden der immer gleichen Sexszenen, hat man nicht einmal das Gefühl, dass die Geschichte unnötig in die Länge gezogen wird. Die Handlung ist mehr oder weniger die gleiche, aber die Serie nutzt die Zeit dafür, ihren Figuren, insbesondere den Frauen, mehr Tiefe zu geben. Und so wird aus einem sexistischen 90er-Jahre-Drama, in dem der allererste Kommentar zu der Toten lautet: Schade, sie war so eine schöne Frau. Eine selbst für MIT-TV beachtliche Serie. Ein Gerichtsdrama, wie man es lange nicht gesehen hat, in dem jeder Cliffhanger sitzt bis zum Ende.
Simone Schlosser über 2 neue Serien, zum einen also aus Mangel an Beweisen zu sehen bei Apple TV und Becoming Lagerfeld mit Daniel Brühl in der Hauptrolle bei Disney Plus. Und wenn wir über Verausgabung von Schauspielerinnen und Schauspielern reden, dann reden wir auch mit Valerie Ceplanova, die letztens beim Theatertreffen gezeigt hat, was es heißt, 4 Stunden auf der Bühne zu sein, als Nathan, der Weise.
Es gibt dieses normale Kennen seiner Kräfte. Das heißt, normalerweise brauche ich 3 Wochen, um einen Text zu verinnerlichen und brauche dann nochmal 2 Wochen, um ihn spielen zu können. Aber in einer Extremsituation, wo diese Zeit nicht da ist, kann der Körper plötzlich noch etwas mehr. Und das kann er, weil er Angst hat. Das ist natürlich eine Menge Adrenalin. Und vielleicht ist das eine Form von Erfahrungsschatz, dass ich gelernt habe in der Arbeit mit Frank Castorf, in so einen Raum hineinzugehen, nicht wissend, was da kommt, und zu vertrauen. Also ich vertraue dann meinem Gehirn. Und es ist aber auch oft genug gewesen, dass mein Gehirn es nicht geschafft hat. Dass man als junger Mensch Panik bekommen hat oder irgendwie hyperventiliert hat oder eben erschöpft war zu einem Maß, wo ich nicht mehr einsatzfähig war. Aber mit den Jahren, ich bin ja schon 44, habe ich eine Kenntnis über meinen Körper und habe gelernt, in einer Stresssituation ruhig zu bleiben.
Verausgabung, das ist unser Thema beim neuen Theaterpodcast jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Valerie Ceplanova war das. Unter anderem über ihre Rolle als Nathan zu sehen, letztens beim Theatertreffen in Berlin. Und wir schauen in die Feuilletons vom nächsten Tag, also vom 12. Juni. Gregor Sander tut es.
Vor 10 Jahren starb der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der ungekrönte König des Feuilletons, Frank Schirmacher. Nils Minkmar, der bis 2014 für ihn arbeitete, erinnert sich nun in der Süddeutschen Zeitung an den ehemaligen Chef. Frank Schirmacher war oft eine Zumutung, aber diese Verarmung würde er sich nicht bieten lassen. Gemeint ist damit eine Langeweile, die seit Schirmachers Tod ins Feuilleton eingezogen sei Oder, wie es der SZ-Autor ausdrückt, Wissenschaft, Kultur, Forschung, Wirtschaft und Politik, alle reden wieder mehr untereinander. In privaten Medienhäusern regiert viel Strebsamkeit und die immer gleichbesetzten TV-Talkshows ähneln Aquarien, in denen die bekannten Fische in mattem Licht ihre Kreise ziehen. Die Schirmacherzeiten beschreibt Minkmar so. Die Leute sollten, wenn sie sein Feuilleton lesen, am besten vom Stuhl fallen. Vor Verblüffung, vor Entzückung oder vor Entsetzen, egal. Wir machen die Probe aufs Exempel und blättern rüber in Schirmachers FAZ, die für diesen Mittwoch, was natürlich Zufall sein kann, sehr ernst und faktenreich erscheint. So richtig vom Hocker will einen da gar nichts hauen, außer vielleicht die Überschrift »Mode aus der DDR, VEB schlägt KDW«. Da bleibt einem natürlich vor Schreck kurz das Herz stehen, bis wir merken, dass nur die Opernpremiere »Messeschlager Gisela« von Gerd Natschinski in der Komischen Oper in Berlin besprochen wird. Laut Clemens Haustein ist dieses Singspiel um die Klamotten des Arbeiter- und Bauernstaates ein rauschender Erfolg. Ausstatter Alfred Meyerhofer lässt mit Föhnfrisuren, Karomustern und Breitbandkrawatten die DDR 1960er auferstehen. Für Westdeutsche aber ist Messeschlager Gisela Geschichtsnachhilfe der vergnüglichsten Sorte. Gut, da sitzt man nach dem Lesen immer noch auf dem Stuhl. Minkmar hatte in der SZ auch behauptet, dass in den heutigen schirmacherlosen Zeiten viel Strebsamkeit regiert. Damit könnte am Mittwoch die Taz gemeint sein, wo Anne-Kathrin Leclerc schreibt, die Bild-Zeitung hat angekündigt, Interviews mit PolitikerInnen nicht mehr autorisieren zu lassen. Gilt also in Zukunft tatsächlich das gesprochene Wort? Und sollten andere Medien sich an dieser Praxis ein Beispiel nehmen? Wer nun ein wildes Draufhauen auf die Bad Boys and Girls vom Boulevard erwartet, einen sich lustig machen oder glossieren, wird enttäuscht. Bierernst wird abgewogen mit Sätzen wie diesen. Manchmal ist die Interviewpartnerin nicht präzise genug oder es gibt Missverständnisse, die im Gespräch nicht auffallen. Die Autorisierung verhindert dann, dass Interviews durch den journalistischen Bearbeitungsprozess verfälscht werden. So die Taz-Autorin, und dem ist nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass die Tageszeitung Die Welt, die ebenfalls zum Springer-Konzern gehört wie die Bild, ihr Interview zum diese Woche anlaufenden Animationsfilm »Alles steht Kopf 2« nicht autorisieren lassen muss. Denn die Welt stellt sich die Fragen selbst. Oder wie es Andreas Rosenfeld formuliert, wir stellen die entscheidenden Fragen zum Familienfilm des Sommers und beantworten sie nach bestem Wissen und Gewissen selbst. Der Film spielt im Kopf eines pubertierenden Teenagers. Ungeklärt bleibt, wer Fragen wie diese stellt. Wie geht der Konflikt aus? Weltautor Rosenfeld antwortet jedenfalls, Moment, ich dachte, wir sollten nicht spoilern. Nur eins sei verraten, es ist kein langweiliger Sieg der Moral, keine kitschige Rückkehr zu den vermeintlich einzig wahren, echten Werten. Wir wissen nicht, was Frank Schirmacher zu all dem gesagt hätte, aber überlassen ihm gern 10 Jahre nach seinem Tod die letzten Worte, überbracht von Nils Minkmar in der SZ. Was in der Zeitung stand, war an jedem Tag auch das Leben und vice versa. Es gab nicht das Leben und die Zeitung, weil das sogenannte Leben mit all dem, was sonst noch so anfällt an Alltäglichkeiten und dummen Dialogen, Schirmacher auf der Stelle bis zum Wahnsinn langweilte.
Gregor Sander mit den Feuilletons vom 12. Juni. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Ja, Sie hören uns immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Und am Ende doch noch eine sehr schlechte Nachricht, nicht nur für die französische Musikgeschichte, die da auf der Facebook-Seite eines Mannes zu lesen ist, diese Nachricht, und die Agenturen gerade weitergeben. Der Mann ist der Sohn einer berühmten Sängerin, nämlich François Sardy. Und er schreibt, dass seine Mutter im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Das ist sie, François Sardy. Silly.
d'autres adieux.